Larissa Zagel hatte es gerade zur Hinführung zur Predigt schon gesagt, als Kirche für die Stadt träumen, beten und arbeiten wir ran, so laut unser vierter Visionspunkt, dass Menschen in unserer Gemeinde und durch Gemeindegründungen geistliche Heimat finden und im Glauben reifen. So lautet der vierte Visionspunkt unserer Gemeindevision hier in der Matthäusgemeinde. Ich habe gesagt, ein anderes Wort für geistliche Heimat ist vielleicht das Wort Zuhause. Wir wollen, dass Menschen in Lüneburg, in unserer Gemeinde, ein Zuhause finden. Das heißt, sich hier wohlfühlen und das erleben, was ein Zuhause ausmacht. Gerade in der Adventszeit erinnern sich ja viele daran, wie das damals, wie so Zuhause-Advent gefeiert wurde, wenn denn bei euch zu Hause Advent gefeiert wurde. Ich persönlich habe das Zuhause immer sehr geliebt, wenn Adventszeit war, die gemütlichen Kaffee trinken am Sonntagnachmittag, das geschmückte Haus, das familiäre Zusammensein, das war irgendwie immer bei uns zu Hause eine besondere Zeit. Und ich weiß noch sehr, als ich als 16-Jähriger in die USA zu einem Austauschjahr ging, da hatte ich zum ersten Mal Heimweh in der Adventszeit, weil da, wo ich war in Mississippi, da wurde Advent gar nicht gefeiert und ich habe es so richtig vermisst und da kam das Heimweh zum ersten Mal durch. Ich dachte in der Vorbereitung, ich suche mal diesmal nicht nach Zitaten, was ich ja sonst gerne mache, sondern mal nach Bildern zum Stichwort Zuhause. Und so habe ich bei Google das Wort eingegeben und bin dann in die Bildersuche gegangen. Und wisst ihr, was mir da bei Google Bilder angezeigt wurde? Lauter Zitate. Zu meiner Überraschung wurden mir als Bilder für zu Hause folgende Zitate als Bilder präsentiert. Und so habe ich sie euch mal mitgebracht. Bilder für zu Hause. Da ist das erste Bild. Was ich an meinem Zuhause am meisten liebe, sind die Menschen, mit denen ich es teile. Das nächste Bild war, zu Hause ist, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Dann war da wieder so ein Bild, zu Hause ist nicht ein Ort, sondern ein wunderbares Gefühl. Das nächste Bild war, zu Hause ist, wo meine Mama ist. Und noch ein letztes Bild habe ich euch mitgebracht, zu Hause ist da, wo nicht nur der Schlüssel passt, sondern sich auch das Herz wohlfühlt. Ich finde, in diesen Beschreibungen klingt etwas davon durch, was man optimalerweise in seinem Zuhause erleben darf, kann, soll. Und ich sage mal ganz bewusst, optimalerweise. Als ich so nachdachte, was ein Zuhause ausmacht, was mein Zuhause ausgemacht hat, da sind mir 5 Punkte eingefallen. Es gibt sicher mehr, aber so in meinem Brainstorm sind diese 5 Punkte zusammengekommen. Der erste Punkt ist Annahme. Zuhause, in einem echten Zuhause werde ich geliebt. Ich bin geliebt nicht nur für das, was ich tue oder kann, sondern für wer ich bin. Und das deckt sich mit dem, was Susanne vorhin in ihrem Erlebnisbericht ja auch gesagt hat. Ich bin geliebt nicht für das, was ich tue oder für das, was ich kann, sondern für das, wer ich bin. Hier wird mir Identität zugesprochen und ich bin mit meiner Identität auch voll angenommen. Wie gesagt, optimalerweise. In einem Zuhause erlebe ich auch Versorgung. Hier bekomme ich, was ich brauche. Nahrung, dass ich mich gesund entwickeln kann, dass es mir gut geht. Hier bekomme ich aber auch körperliche und emotionale Zuwendung. Hier werde ich auch geistlich versorgt, das heißt mit Gott und Glaube in Beziehung gebracht. In einem Zuhause erlebe ich Geborgenheit, das Gefühl der Sicherheit. Zu Hause bin ich sicher, optimalerweise. Hier werde ich geschützt. Hier darf ich auch so sein, wie ich bin. Hier ist man für mich, nicht gegen mich. Hier herrscht Gnade, das heißt, ich darf Fehler machen. Und hier bekomme ich auch Trost in Herausforderungen. Ich bekomme Zuwendung und Ermutigung. In einem Zuhause bekomme ich aber auch Orientierung. Ich meine, Erziehung ist ja fast ein anderes Wort für Orientierung. Wo geht es im Leben hin? Wie lebe ich mit anderen zusammen? Ich bekomme Werte vermittelt, die mir als Gerüst oder als Leitplanke dienen. Hier bekomme ich auch Antworten auf meine Fragen. Ich bekomme aber auch Korrektur, wenn ich auf einem falschen Weg bin. Und in einem Zuhause darf ich Entwicklung erleben. Hier gibt es Raum zu wachsen. Ich darf mich entwickeln. Von der anfänglichen Abhängigkeit immer mehr in die Selbstständigkeit hineinwachsen. Meine Gaben entdecken und einsetzen. Verantwortung übernehmen lernen.
Wie gesagt, man könnte sicherlich noch mehr sagen, aber das sind so mal einige Stichpunkte, die mir zum Thema Zuhause eingefallen sind. Und Gott weiß, dass wir das alles brauchen. Deshalb war sein Gedanke eben, Familie aus diesem Grund zu stiften, Familie als ein Ort, wo wir Zuhause erleben. Und ich bin sicher, es schmerzt Gott, wenn er sieht, wo das nicht gelingt, wenn das nicht gelingt. Weil das sind Gottes gute Gedanken für Familie, für ein Zuhause. Wenn ich so über diese Punkte nachdenke und mir dann unseren vierten Visionspunkt anschaue, dann stelle ich fest, dass diese Punkte auch auf Kirche, auch auf die Gemeinde zutreffen. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann stellen wir ja fest, dass Gemeinde, das Gemeindeleben mit Begriffen aus dem Familienleben umschrieben werden. Da ist zum Beispiel Gott, der unser Vater ist. Und wir als Kinder, wir sind untereinander Geschwister. Einfach nur mal, um einige Beispiele zu nennen. Glaube und Gemeinde, da schwingt das Wort Familie mit. Und wenn wir uns dann auch mal die Bibelstellen anschauen, die beschreiben, wie wir miteinander umgehen, uns begegnen sollen, dann lesen wir da was von Annahme. In der Gemeinde lerne und erlebe ich, Gott nimmt mich an. Ich bin von ihm geliebt, nicht für das, was ich tue, sondern für wer ich bin. Ich bin ein geliebtes und gewolltes Geschöpf Gottes. Von ihm erdacht, von ihm gewollt. Und Gott lebt mich nicht ab, nur weil ich etwas Bestimmtes tue oder nicht tue. Zuerst einmal gilt mir seine Annahme. Und dann mache ich in Gemeinde hoffentlich auch die Erfahrung, ich bin von anderen angenommen, so wie ich bin. Als Glaubensbruder und Glaubensschwester, wenn wir an den gemeinsamen Vater im Himmel glauben. Hier erlebe ich, sollte ich Versorgung erleben durch meine Glaubensgeschwister, die mir dienen, die mir helfen mit den Gaben, die sie von Gott bekommen haben. Aber ich erlebe auch, Gott versorgt mich, indem er mir seine Liebe und Fürsorge erfahren lässt. In Gemeinde darf ich Geborgenheit erleben. Hier sollte ich Schwäche zeigen dürfen. Hier darf ich Veränderung erfahren. Hier bekomme ich Trost und Anteilnahme. Hier bekomme ich auch Orientierung, wie auch Kinder von ihren Eltern Orientierung bekommen und lernen, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Wie die Welt zu verstehen ist, was Glaube ist, was der Glaube bedeutet, wer und wie Gott ist. Orientierung erlebe ich zum Beispiel durch die Predigt, durch das gemeinsame Bibellesen und der Austausch darüber im Hauskreis. Ich erlebe Orientierung aber auch durch Feedback von Glaubensgeschwistern oder ihre Korrektur. Und in Gemeinde erlebe ich Entwicklung. Ich darf geistlich wachsen. Ich darf erste und dann weitere Entwicklungsschritte im Glauben gehen. Ich darf lernen zu beten, zu lieben, Gott zu gehorchen, zu vergeben. Das sind ja alles Dinge, die gelernt werden müssen, die wir von unseren Eltern lernen und die wir auch im geistlichen Sinne lernen dürfen. Ich darf meine Gaben entdecken, einfach in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott reifen. Und wie gesagt, Gott weiß, dass wir dies alles brauchen, deshalb hat er Familie gestiftet. Gott weiß aber, dass wir das auch alles auf einer geistlichen Ebene brauchen. Und deshalb hat er mit Gemeinde auch eine geistliche Familie gestiftet. Und Gemeindefamilie ist besonders für die wichtig, die aufgrund ihres Glaubens von ihrer Herkunftsfamilie abgelehnt werden. Und das ist ja nicht nur Verfolgung, die Christen in fremden Ländern erleben, sondern auch unter uns sind Leute, ihr werdet von eurer Familie abgelehnt oder komisch angeschaut, weil ihr euch für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habt. Oder wo es zu Brüchen mit der eigenen Familie gekommen ist, wo Versöhnung und Wiederherstellung bisher noch nicht möglich war. Oder einfach, wenn wir bestimmte Aspekte in unserer Herkunftsfamilie nicht erleben, nicht erlebt, nicht gelernt, nicht mitbekommen haben, von diesen Punkten, die ich gerade genannt habe. Deshalb ist Gemeindefamilie wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur in die Gemeinde kommen, um für uns zu profitieren, mit dieser gefährlichen Einstellung, was bringt mir der Gottesdienst? Was bringt mir die Gemeinde? Gott stellt uns in eine Gemeinschaft, in eine Gemeindefamilie. Und wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir einander dienen, weil das der Wille Gottes für uns ist. Dann wollen wir fragen, was haben die anderen davon, dass ich da bin? Was kann ich geben? Da würde ich heute Morgen mal provozieren, fragen, was haben die anderen davon, dass du da bist? Was kannst du geben? Weil Gott stellt uns nicht nur in Gemeinde zu empfangen, sondern er gebraucht einander, dass wir auch einander geben von dem, was wir haben. Was haben die anderen davon, dass ich da bin? Was kann ich geben? Von John F. Kennedy stammt die berühmte Aussage: Frag nicht, was dein Land für dich kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Das können wir auch sehr gut auf Gemeinde übertragen. Frag nicht, was Gemeinde für dich tun kann. Frag, was du für Gemeinde, was du für die Gemeindefamilie tun kannst. Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir nehmen und geben, wo wir geben und nehmen, wie das in einer Familie der Fall ist. Und wann immer du in die Gemeinde kommst, mit Gemeinde in Berührung kommst, sei es am Sonntagmorgen, sei es im Hauskreis oder bei einer sonstigen Gelegenheit, Gott möchte dich gebrauchen, bei jemand anderem das Gefühl von zu Hause zu stärken. Das ist nicht eine coole Berufung, die wir haben? Wann immer du Menschen begegnest, und das ist unsere Vision für unsere Gemeinde, wann immer Menschen hier dir begegnen, Gott möchte dich gebrauchen, bei jemand anderem, bei dieser Person, das Gefühl von Zuhause, von geistlicher Heimat zu stärken. Und wenn wir das verstehen und das verinnerlichen, dann bekommt Gemeinde plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Dann bekommt eine Begegnung im Kirchencafé, im Treppenhaus oder sonst irgendwo eine ganz neue Bedeutung. Dann ist jede Begegnung von Bedeutung, weil in jeder Begegnung du dem anderen ein Stück vom Gefühl von hier ist dein Zuhause geben kannst. Und das Gefühl von Zuhause vermitteln wir durch gegenseitige Annahme, dass wir das einander zusprechen und das Leben. Ich nehme dich an, so wie du bist, mit deinen Stärken und auch mit deinen Schwächen, mit dem, was ich an dir toll finde und auch mit dem, wo ich mich bei dir herausgefordert fühle. Und ich wertschätze dich. Ich wertschätze dich sogar, bevor du etwas für mich getan hast. Weil Gott auch mich annimmt, wie ich bin, bevor ich irgendetwas für ihn getan habe. Und deshalb laufe ich nicht einfach an dir vorbei. Nein, ich nehme dich wahr. Wir können Versorgung ermöglichen, wenn wir mitbekommen, jemand braucht Unterstützung, braucht Hilfe. Dass wir sagen, ich helfe dir, wo kann ich dir helfen? Dass wir einander Geborgenheit schenken durch ein offenes Ohr, durch Trost, durch Ermutigung. Dass wir einander Orientierung geben durch Feedback, durch Ermutigung, durch liebevolle Korrektur oder Ermahnung oder Weisheit, Lebenserfahrung, die ich weitergebe. Oder wenn ich ihn oder sie in ihrer Entwicklung fördere, wenn ich unterstütze, wenn ich ermutige, wenn ich mein Wissen weitergebe, jemand anleite. Und dann merken wir, für diese 5 Punkte ist jeder von uns, jeder von euch, du bist dafür wichtig. Mit deiner Persönlichkeit, die kein anderer hat, nur du hast deine Persönlichkeit. Mit deiner Erfahrung, was du in deinem Leben erleben durftest. Mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, hast. Du ergänzt die anderen mit dem, wer du bist und was du hast. Aber nun ist es so, weil wir alle Sünder sind, gehen wir leider nicht immer perfekt miteinander um. Und ich sage das so ganz bewusst, um uns so vor erhöhten Erwartungen zu bewahren, was andere, was Gemeinde mir geben soll. Denn es ist doch so, trotz all unser Bemühen bleiben wir einander etwas schuldig. Wir enttäuschen einander. Wir verletzen einander, auch in Gemeinde, auch in diesem geistlichen Zuhause, in unserer Matthäusgemeinde. Und so wie wir es nicht schaffen, unseren Familien perfekt miteinander umzugehen, so schaffen wir das auch in Gemeinde nicht. Aber wir wollen uns mit Gottes Hilfe Mühe geben, einander zu lieben und zu dienen. Wir wollen das lernen, einander zu lieben und einander zu dienen. Das Gefühl von Zuhause stärken, weil das Gottes Wunsch und Wille für Gemeinde ist. Und ich glaube, indem wir einander das Gefühl von Zuhause geben, da ehren wir Gott und wir leben die Botschaft des Evangeliums. Dann sagen wir nicht nur etwas, sondern wir leben das auch. Wir zeigen, was wir verkündigen. Dass eben, ja, dass wir bei Gott Annahme, Versorgung, Geborgenheit, Orientierung bekommen, dass wir uns entwickeln dürfen. Das Evangelium, das wir verkünden, das gilt nicht nur auf der Wortebene, sondern es betrifft unser Leben. Und so wollen wir nicht nur uns untereinander, sondern jeden behandeln, der mit der Matthäusgemeinde in Berührung kommt. Das ist ja unsere Vision. Wir träumen, wir beten und eben auch wir arbeiten daran, dass Menschen in unserer Gemeinde und durch Gemeindegründungen geistliche Heimat finden und im Glauben reifen können. Und wie gesagt, da spielst du eine ganz zentrale Rolle. Der Apostel Paulus, der Gemeindegründer der Gemeinde Thessalonich, spricht in seinem ersten Brief an die Thessalonicher ja als ein geistlicher Vater zu seinen geistlichen Kindern. Und in unserer Predigtserie sind wir nicht nur beim vierten Visionspunkt angekommen, sondern auch mittlerweile beim vierten Kapitel im ersten Thessalonicher Brief. Und letzte Woche am Ewigkeitssonntag haben uns ein paar Verse aus dem späteren Teil des vierten Kapitels beschäftigt. Heute lese ich uns die ersten Verse aus dem vierten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes vor. Da schreibt der Apostel Paulus: Um eines möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisung, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt, wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisung hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Dass ihr als Christen einander in Liebe begegnen sollt, brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Gott selbst hat euch gezeigt, wie ihr einander lieben sollt. Ihr beweist diese Liebe ja auch an euren Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Trotzdem gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie es auch wir euch schon aufgetragen haben. Auf diese Weise lebt ihr nicht auf Kosten anderer und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Optimalerweise ist zu Hause ja ein sicherer Ort, wo über alles gesprochen werden darf und auch alles gefragt werden darf. Themen angesprochen werden, die das Leben betreffen, wie zum Beispiel die Themen, die hier in diesem Abschnitt angesprochen werden. Themen wie Umgang miteinander, das Thema Sexualität und alles, was dazugehört. Aber auch Arbeitsmoral wird ja hier angesprochen. Zu Hause ist ein Ort, wo Eltern ihren Kindern Orientierung geben durch ihr Vorbild und durch die Werte, die sie vorleben, die sie auch ganz bewusst weitergeben, über die sie sprechen. Und dann aber auch ja über Grenzen, über Regeln, die sie aufstellen, Grenzen, die sie setzen. Weil Eltern wissen, das Leben, auch das familiäre Zusammenleben funktioniert nicht, wenn nicht die Spielregeln bekannt sind und sich nicht alle Mühe geben, sich daran zu halten. Und vielleicht fällt es dir schwer, was Paulus hier sagt. Zum Beispiel über Grenzen in der Sexualität, dass Sex ausschließlich in die Ehe zwischen Mann und Frau gehört. Dass die Ehe und die Sexualität heilig gehalten werden soll. Oder wenn du andere Dinge liest und hörst. Das gefällt uns ja nicht immer alles, was wir da lesen und hören. So wie es Kindern nicht unbedingt gefällt, wenn die Eltern etwas sagen oder Grenzen setzen oder Werte vermitteln, die ihnen wichtig ist. Erst wenn wir dann später erwachsen geworden sind, erkennen wir, welchen Sinn noch welchen Schutz hinter den Grenzen sind, die unsere Eltern gesetzt haben. Und dass sie gut und richtig waren, wenn sie denn von unseren Eltern auch gut und richtig waren. Aber ich möchte uns Mut machen, dass wir Gottes Gebote nicht hinterfragen müssen, ob sie gut und richtig sind. Paulus erinnert die Thessalonicher und damit auch uns, was er ihnen hier sagt, was wir an Orientierung in der Bibel finden, was die Bibel uns sagt, das ist nicht menschliche Meinung. Das ist nicht das, was er sich ausgedacht hat, was er sich so an Wertemaßstäben für sein Leben gesetzt hat. Sondern das, was wir hier vorfinden, ist Gottes Weisheit und Gottes Wegweisung. Und deshalb sagt er das ja auch so ganz klar in Vers 8. Wer das hier verwirft, der verwirft nicht mich, sondern der verwirft den lebendigen Gott. Paulus gibt uns hier im 1. Thessalonicher Brief, in der gesamten Bibel bekommen wir Orientierung, wie Gott will, dass wir unser Leben leben. Und als guter Vater im Himmel hat Gott mit seinen Geburten und Grenzen, die er setzt, nur unser Wohl und unser Bestes im Sinn. Auch wenn wir das nicht gleich sehen oder wahrhaben wollen. Wie Kinder, die das nicht sehen wollen oder können, noch nicht sehen können, was es an Gutem ist, was die Eltern an Regeln und Geboten geben. Und so kostet uns das eine grundsätzliche Entscheidung. Will ich Gott vertrauen? Will ich diesem Gott vertrauen in dem, was er sagt? Dem auf Grundlage dieses Vertrauens gehorchen, was immer er sagt, was immer er mir an Orientierung in seinem Wort gibt. Wer an Gottes Wohlwollen zweifelt, dem kann vielleicht diese Adventszeit eine Hilfe sein. Heute ist ja der erste Advent. Wir erinnern uns in der Adventszeit, dass Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist. Und er ist gekommen, nicht um zu nehmen. Was könnt ihr mir geben? Ich als Schöpfer der Welt habe das Recht von euch zu fordern. Was könnt ihr mir geben? Nein, sondern er ist gekommen, um zu geben. Um sich selbst zu geben. Er kam nicht mit der Einstellung, was kann ich bekommen, sondern er kam mit der Haltung, was kann ich geben? Und er kam nicht, um uns mit Regeln oder Geboten zu knechten, sondern um uns Leben in Fülle zu ermöglichen. Das, was er sagt, das bringt uns Leben. Darauf müssen wir vertrauen. Das, was Jesus uns sagt, das ist Leben für uns. Er hat sein Leben für uns hingegeben, um uns ein Zuhause bei Gott zu ermöglichen. Wie können wir da an ihm zweifeln, dass er es gut mit uns meint, dass das, was er sagt, gut für uns ist? Er hat sein Leben für uns hingegeben, um uns ein Zuhause bei Gott zu ermöglichen. Das schon im Hier und Jetzt beginnen kann, aber noch eine viel größere Dimension in der Ewigkeit annimmt. Spricht das nicht für ihn? Spricht das nicht für ihn, ihm zu vertrauen, in dem, wer er ist und was er sagt? Ich meine, was für einen größeren Liebesbeweis brauchen wir noch, wenn wir an das Kreuz schauen, dass Jesus sein Leben für unser Leben gegeben hat? Das tat er aus Liebe. Nicht, weil wir gut sind oder gut waren, sondern weil er allein gut ist. Ich finde, das spricht für ihn, ihm zu vertrauen. Wenn wir gleich miteinander das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns, dann feiern wir das, worüber ich gerade gesprochen habe, was so ein Zuhause ausmacht. Wir feiern, dass ich in Jesus angenommen bin. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was mich von Gott trennt. Und er hat sich brechen lassen, damit ich nicht mehr für mein Versagen gebrochen werden muss. Weil ich durch Jesus Kind Gottes geworden bin, gilt mir nun die Versorgung Gottes. Ich habe einen Gott, der für mich ist, der sich um mich kümmert. In Jesus erlebe ich Geborgenheit im Leben und das Wunderbare ja auch im Sterben. Wir haben letzte Woche an Ewigkeitssong darüber gesprochen. Ich weiß, wer immer bei mir ist. In Jesus habe ich den Weg zum ewigen Leben gefunden. Ich folge ihm. Und in seiner Gnade und mit seiner Hilfe darf ich Veränderung erfahren, darf ich wachsen. Mit Jesus darf ich Schritte gehen, darf ich hinfallen. Und er hilft mir wieder auf. Weil unser Jesus gibt Raum für Entwicklung. Er will, dass wir in die geistliche Verantwortung hineinwachsen. Und wie gesagt, das alles nicht, weil du und ich, weil wir gut sind, sondern allein, weil er gut ist und weil er uns liebt. Gott hat für dich und mich das geistliche Zuhause. Und er möchte, das ist sein Wunsch, dass Menschen in den Kirchen hier in Lüneburg und auch bei uns in der Matthäusgemeinde Menschen eine geistliche Heimat finden, ein geistliches Zuhause und im Glauben wachsen können. Unser vierter Visionspunkt. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns ein geistliches Zuhause ermöglicht, dass wir durch dich Kinder Gottes werden können. Danke, dass du uns in eine Glaubensfamilie hineinstellst, weil du weißt, dass wir einander brauchen, dass wir geistliche Familie brauchen, um uns gesund zu entwickeln. Dass wir einen Ort haben, wo wir empfangen, aber auch unsere Gaben ausprobieren, einsetzen, weiterentwickeln können, um anderen zu dienen, um anderen ein geistliches Zuhause zu ermöglichen. Ich bete, Gott, dass in der Matthäusgemeinde Menschen ein geistliches Zuhause finden, dass wir, die wir vielleicht auch schon lange dabei sind, immer mehr erleben, dass hier ein geistliches Zuhause ist. Bitte, dass du uns hilfst, einander geistliches Zuhause zu bescheren. Und wo wir darin versagen, wo wir uns schuldig machen, wo wir uns schuldig gemacht haben, da danke ich dir für deine Gnade und dass du uns verändern möchtest, dass wir in unserer Liebe zunehmen zueinander. Herr, wir beten für unsere Stadt, wir beten für uns als Gemeinde, dass viele Menschen dich hier kennenlernen und hier und in unseren Gemeindegründungen geistliches Zuhause erleben, dass sie dich kennenlernen als der Gott, der ein ewiges geistliches Zuhause vorbereitet hat. Und danke, dass wir gleich im Abendmahl feiern dürfen, dass das Realität ist. Dass Jesus, du uns genauso begegnest und dass du uns im Abendmahl das zusprechen möchtest, dass wir in dir geistliches Zuhause haben. Segne jetzt die Zeit, wenn wir dich im Abendmahl feiern, wenn wir dir begegnen in Brot und Wein. Amen.